vor dem Gebet aus Psalm 146 lesen. Psalm 146. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn, solange ich lebe. Will meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Fürsten, nicht auf Menschen, die ja nicht helfen können. Geht der Odem ihnen aus, so kehren sie zurück zum Staube. Am gleichen Tage ist's aus mit ihren Plänen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott, auf ihm, der Himmel und Erde geschaffen, das Meer mit allem, was in ihm ist, der Treue ewiglich hält, der Recht den Unterdrückten schafft und Brot den Hungrigen gibt. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr gibt Blinden das Augenlicht. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr hat lieb die Gerechten. Der Herr behütet den Fremdling. Waisen und Witwen hilft er. Doch den Weg der Gottlosen macht er zum Irrweg. Soweit dieses teure Wort Gottes. Wenn wir zu Herzen nehmen und glauben, was wir gelesen haben, dann streckt uns Gott die Hand entgegen. Wir sollen uns nicht auf Menschen verlassen, das haben wir begriffen. Jetzt aber müssen wir begreifen, dass wir uns auf Gott wirklich voll und ganz verlassen können. Das eine ist gut, aber das andere gehört dazu. Zu wissen, dass Menschen nicht helfen können, zu erfahren, dass Menschen uns enttäuschen und dass wir an ihnen zu Schanden werden. Das ist die eine Seite. Aber die andere, zu wissen, dass Gott nicht enttäuschen kann, zu wissen, dass wir an ihm nicht zu Schanden werden können. Das muss uns noch geschenkt werden. Den ersten Teil, das möchte ich wiederholen, den haben wir ja alle aus bitterer Erfahrung am eigenen Leibe, an der eigenen Seele und am Geiste kennengelernt. Das erste ist uns ja zu einem Bestandteil des Lebens geworden. Wir wissen, auf Menschen können wir uns nicht verlassen. Jetzt aber soll das Zweite zu einem noch festeren Bestandteil unseres gläubigen Lebens werden. Auf Gott können wir uns verlassen. An ihm werden wir nicht zu Schanden. Zu ihm können wir kommen Tag und Nacht. Er sagt nicht einmal, auf mich kannst du dich verlassen und dann ist man verlassen. Nein, unser Gott ist ein wahrhaftiger Gott, ein treuer Gott. Er wird mit uns sein, alle Tage bis an das Ende der Welt. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem Gott, auf ihm, der Himmel und Erde geschaffen, das Meer mit allem, was in ihm ist, der Treue ewiglich hält. Das ist der Zuspruch, den der Herr dir und mir heute geben möchte. Der Treue ewiglich hält, der nie seine Meinung ändert, nie einen anderen Entschluss fassen kann als den, den er vor Grundlegung der Welt gefasst hat, nämlich um dich und mich zu erlösen, um uns zu Söhnen Gottes zu machen. Auch diesen Teil wollen wir nicht vergessen. Der Recht den Unterdrückten schafft und Brot den Hungrigen gibt. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr gibt Blinden das Augenlicht. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr hat lieb die Gerechten. Welch ein wunderbares Wort. Und das Schöne daran ist, dass es stimmt. Und dass wir uns darauf verlassen können und mit der Hilfe Gottes rechnen dürfen. In dieser Glaubensüberzeugung wollen wir diese Versammlung dem Herrn ganz und gar hinlegen, dass er heute zu seinem Recht in unserer Mitte, in deinem und in meinem Leben kommen kann, dass er sein Wort wahrmachen könnte, das wir gelesen haben und auch alle Verheißungen, die er uns aus Gnaden geschenkt hat. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir gemeinsam mit allen Brüdern und Schwestern, die anwesend sind, und mit allen, die mit uns verbunden und in ihren Gebeten dieses Gottesdienstes gedenken. Herr, nimm uns hin. Lass uns dich in einer sichtbaren, hörbaren und spürbaren Weise erleben. Wir haben von dir gehört und durch dein Wort ist Glaube in unsere Herzen hineingekommen. In diesem Glauben und Vertrauen kommen wir jetzt zu dir. Gerechter Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sieh uns heute in Gnaden an. Segne, Herr, dein Erbe. Vergib alle Übertretung. Tilge alle Schuld. Reinige und heilige uns in deiner Gegenwart und sprich zu uns durch dein Wort und durch deinen Geist. Herr, ich danke dir, dass wir heute hier zusammen sein dürfen, um mit dir zu reden. Und ich bitte dich, rede auch du mit uns. Rede wie ein Vater mit seinen Kindern spricht, mit denen er es gut meint. Und mach uns zu gehorsamen Gotteskindern, zu Menschen, die du segnen kannst und zum Segen setzen für andere. Nimm alles Störende, nimm alles, was dir im Wege sein könnte, Herr, und brich dir selbst die Bahn zur Ehre und zur Verherrlichung deines heiligen Namens. Dir, o Gott, sagen wir schon jetzt Dank, dass du uns erhört hast und segnen wirst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Und ich habe heute kein besonderes Thema. Einiges bewegt mich. Ich habe eine Kassette hier, die sich noch auf den Rundbrief bezieht, wo Brüder in Stockholm am 27.07.83 mancherlei Dinge verkündigt haben, die nicht biblisch sind. Und ich habe mir auf dem Wege hierher vom Flughafen die Frage gestellt, warum muss ich mich sogar mit den Dingen befassen, die nicht recht sind vor Gott? Am liebsten würde ich ja alles stehen lassen, was immer gesagt wird, nicht berühren. Wenn es mich persönlich betrifft, dann ja. Dann kann jeder sagen, was er will. Wer sich an mir als Fußmatte noch seine Schuhe abputzen möchte, gut, dann will ich auch den Dienst tun oder zur Verfügung stehen. Aber wenn es um Gottes Wort geht, wenn es um die Wahrheit geht, dann ist es anders. Dann ist es anders. Die Wahrheit muss Wahrheit bleiben und darf nicht mehr gemischt werden mit irgendwelchen Meinungen, Zusätzen, Ansichten, Überlieferungen, geschweige mit Lehren, die tatsächlich von Dämonen herrühren müssen, weil sie das eigentliche Wort Gottes in Frage stellen, ja außer Kraft setzen, um die eigene Meinung auf den Leuchter zu stellen. Wer von euch würde glauben können, dass irgendjemand aus dem Timotheusbrief liest, und zwar die ganz altbekannte Stelle, Timotheus, ich lese sie eben, wir sind ja heute unter uns und ich habe so viel gepredigt, dass ich jetzt ein wenig sprechen werde, ohne zu predigen. 1. Timotheus, Kapitel 4, von Vers 1. Der Geist aber kündigt ausdrücklich an, dass in den letzten Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, weil sie sich irreführenden Geistern und Lehren, die von Dämonen herrühren, zuwenden. Verführt durch das heuchlerische Gebaren von Lügenrednern, die das Brandmal der Schuld im eigenen Gewissen tragen. Es sind dies Leute, die das Heiraten verbieten und Enthaltsamkeit von Speisen. Hauptsächlich geht es mir nur um diesen einen Satz. Auf dieser Kassette stellt der Vortragende die Frage: Habt ihr schon jemals einen Menschen getroffen, der das Heiraten verboten hat? Und die Anwesenden sagten nein. Nun gut. Und der nächste Punkt war: Wisst ihr weshalb? Weil dieses Wort eine geistliche Bedeutung hat. Und dann führt er aus: Christus sei 1963 auf diese Erde herabgekommen. Jetzt wird die Braut mit dem Bräutigam vermählt. Und jeder, der andere davon abhält, verbietet diese Heirat, dass die Brautseelen mit dem Bräutigam nicht verbunden sein soll. Und wenn man überlegt, ihr werdet nie hören, dass ich Namen nenne, denn das wäre nicht recht vor Gott. Aber wenn man überlegt, dass Männer, die mit Bruder Brenhim gereist sind, zum Teil seine Versammlungen arrangiert haben und dann in so vielen Punkten so abweichen, das ist ein tiefer, ein schlimmer Schmerz. Und wenn ich heute oder sonst wo oder wann diese Dinge erwähne, dann ja nicht, weil es mir Spaß machen würde, sondern aus dem tiefen Seelenschmerz heraus, dass man dem reinen Worte Gottes, der göttlichen Botschaft, all den Geheimnissen Gottes, die geoffenbart wurden, eigene Deutungen hinzufügt und ein heilloses Durcheinander anrichtet. Und dann sind Menschen darunter, die hören sich dieses an und sagen noch Halleluja. Man braucht nicht lange gläubig zu sein. Man benötigt nicht allzu viel vom Geiste Gottes. Das geringste Maß von Gott würde genügen, um zu wissen, dass Gottes Wort meint, was es sagt und sagt, was es meint. Wenn den Leuten gesagt wird, die Gnadenzeit ist vorüber, der Gnadenthron ist Gerichtsthron, dann sagen sie auch Amen dazu. Ich würde zu Tode erschrocken sein, wenn jemand mir sagen würde, die Gnadenzeit ist vorbei. Stell euch vor, was das bedeutet für dich oder für mich, wenn tatsächlich zuträfe, die Gnadenzeit ist vorbei. Wir könnten händeringend und schreiend davongehen, denn dann hätte Gott uns zurückgelassen und verstoßen. Menschen sagen zu Dingen Amen, die verdammt werden sollten, die gar nicht in das Reich Gottes und in die Verkündigung hineingehören. Und als dann ein Mann, der 1974 noch mit den Hippies auf der Straße war, lautstark betonte, dass die Gnadenzeit 1963 vorübergegangen ist und er selber war 1974 noch unter den Hippies und sagt, 1963 sei die Gnadenzeit zu Ende gegangen. Stell dir vor, dann ist er doch gar nicht mehr dabei. Dann hat Gott ihn doch gar nicht gerufen. Dann ist er doch zu spät gekommen. Die Menschen haben zerrüttete Sinne. Sie wissen nicht mehr, was sie sagen. Stimmt's oder nicht? Und wenn mir dann die Kassetten zugesandt werden, dann könnt ihr ja mitempfinden, was in mir vor sich geht. Schlimmer ist es auf Erden noch nicht gewesen. Und der große Schmerz besteht darin, dass all diese Dinge nicht in den Denominationen oder in den Kreisen geschehen, die Botschaft und den Botschafter abgelehnt haben, sondern hineindringen und sich verbreiten, da, wo Menschen das reine und heilige Wort Gottes gehört und aufgenommen haben. Ich weiß eins, dass alle, die aus der Wahrheit sind, werden Gottes Wort bis ans Ende hören. Sie werden nicht nach rechts und nicht nach links abweichen. Sie werden auf dem Fundament des Wortes Gottes stehen bleiben, bis zum letzten Tage ihres Lebens, bis zur Entrückung, bis der Herr kommt, um uns heimzuholen. Aber gemäß dem Worte Gottes sollten ja in den letzten Tagen Lehren sein, die von Dämonen kommen, und an Lügenrednern fehlt es ja nicht. Was meint ihr, was das für mich bedeutet? Ich muss es einfach immer wieder betonen. Mir wäre es viel lieber, man könnte ein Wort Gottes aufschlagen und darüber sprechen, aber versetzt euch in meine Lage. Jahrelang sind Menschen betreut worden, haben die Predigten Bruder Brenhams gelesen, haben das kostbare Gotteswort geschmeckt um die Kräfte der zukünftigen Welt, wie es in Hebräer 6 geschrieben steht. Und dann wenden sie sich ab und gehen, wo sie nicht hingehen sollten, und glauben, was absolut nicht zu glauben ist. Das ist ein tiefer Schmerz. Und ich hoffe, dass Gott in seiner unerforschlichen Gnade noch einmal eingreift und Recht sprechen wird, wie im Alten Testament. Da hatten ja die Priester das Brustschild mit den 12 Steinen und es wurde Recht gesprochen. Wenn das Licht aufleuchtete, dann war die Sache recht. Und wenn das Licht aus dem Brustschild nicht aufleuchtete, dann konnte man die Sache vergessen. Bruder Brenhim hat darüber wohl 58 eine ganz wunderbare Predigt gehalten. Und er sagte, im Neuen Testament ist die Lehre der Apostel das Wort Gottes, dieses Brustschild. Und wenn jemand etwas verkündigt und es leuchtet nicht auf, dass Gottes Wort nicht Licht widerstrahlt, dann kann man das vergessen. Es muss immer biblisch sein. Vielleicht habt ihr sogar die Bemerkung gelesen über die Kalkulation des Jahres, oder man kommt dabei auf das Jahr 83, 84. Es gibt niemanden auf Erden, der das Recht hätte, eine solche Kalkulation vorzunehmen. Wenn die Heilige Schrift sagt, eine halbe Stunde, dann ist das eine halbe Stunde. Und ich habe es irgendwo gesagt, wenn man ein Erlebnis mit Gott hat, dann schaut man dabei nicht auf die Uhr, sondern rückblickend, wenn das Erlebnis vorbei ist und man wieder zu sich kommt, dann schätzt man ungefähr die Zeit, wie lange es gedauert haben kann. Und weil gerade diese halbe Stunde im Gespräch ist, muss ich an den 2. April 1962 zurückdenken. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber wenn ich nachher überlegen konnte, so muss es etwa eine halbe Stunde gewesen sein. Aber das nützt keinem etwas. Ob eine Stunde oder 100 Stunden, es spielt keine Rolle. Niemand vermag Gott eine Rechnung vorzulegen und dann zu erwarten, dass er sich danach richten wird. Und die meisten tun einen schrecklichen Fehler. Sie hören beim 7. Siegel beim 1. Vers auf. Und das ist der größte Fehler, den Menschen machen können. Auch wenn hier meinetwegen selbst in der Bibel eine kleine Unterbrechung oder Aufteilung gemacht wurde, dann nicht von Gott, sondern nur von den Menschen, die übersetzt haben. Ich lese aus Offenbarung, dem 8. Kapitel von Vers 1. Als das Lamm dann das 7. Siegel öffnete, trat eine Stille im Himmel ein, wohl eine halbe Stunde lang. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, denen wurden 7 Posaunen gegeben. Ich könnte jetzt noch weiterlesen. Und jeder, der das 7. Siegel so sehen will, wie Gott es hier gegeben hat, muss weiterlesen. Man kann unmöglich bei dem 1. Vers stehen bleiben. Denn das, was dann folgt, ist ja das Ergebnis dessen, was im 1. Vers angekündigt worden ist. Und im Übrigen ist diese Stille ja im Himmel und nicht auf Erden. Und die Leute haben die Sache für die Erde ausgerechnet. Sie haben gesagt, 1000 Jahre wie ein Tag wie 1000 Jahre. Also teilen wir die ganze Geschichte und dann kommen wir auf 20 Jahre und etwas. Aber die Stille, ich betone es, ist im Himmel und nicht auf Erden. Selbst wenn es statthaft wäre, was es absolut nicht ist, aber wenn es statthaft wäre, dann nützte uns die Rechnung auf Erden doch gar nichts, wenn die Sache im Himmel vor sich geht. Danke, Bruder Wörgen. Einer hat Amen gesagt. Ich glaube, wir können alle dazu Amen sagen. Ist es so oder nicht? Und wir sitzen heute hier als die Einfachsten unter den Einfachen. Und wir begreifen es, weil wir von Gott gelehrt worden sind. Halleluja! Weil wir von Gott gelehrt worden sind. Alle, die von Gott gelehrt worden sind, werden immer in den Schranken des Wortes Gottes bleiben. Sie werden nie darüber hinausgehen. Was mich sehr bewegt, ist doch die Tatsache, dass Gott uns den reinen Samen seines Wortes geschenkt hat. Und dass es dem Feinde gelungen ist, wieder hereinzukommen und seine Deutungen breit zu machen. Ihr wisst ja, Eva hat nur hingehört. Und das war schon verkehrt. Man darf in solchen Fällen überhaupt nicht zuhören, weil jeder Same oder jedes Wort ist ja ein Same. Und es bleibt immer etwas zurück. Und wie damals bei Eva, die Schlange hat gesagt, ihr werdet weise sein und die Augen werden euch aufgehen und so weiter. Heute geht es darum, den Menschen vorzumachen, dass jetzt Dinge ans Licht befördert werden, die vorher noch unbekannt geblieben sind. Ich gehöre nicht zu denen, die den Namen Bruder Branhams stets im Munde führen. Aber ich gehöre zu denen, die von Herzen glauben, dass jede Offenbarung der Schrift, jedes Geheimnis, jede Lehre, jede Prophetie durch den Dienst, durch den prophetischen Dienst Bruder Branhams von Gott geoffenbart worden ist. Fertig. Denn noch steht geschrieben in Offenbarung 10, Vers 7, in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Nie würde ich es wagen, auch nur das Geringste hinzuzufügen. Für mich ist Gottes Wort genauso heilig wie Gott. Und wenn Gott mir durch sein Wort sagt, in den Tagen, wenn die Stimme des siebenten Engels erschallt, dann hat Gott es mir doch durch sein Wort ganz persönlich gesagt, oder nicht? Viele, und wir haben es ja auch getan, sie warten immer auf ein Reden des Herrn. Das Reden Gottes in diesen Tagen ist doch nicht das, was ein Onkel und eine Tante sich zurechtlegen. Das Reden Gottes in dieser Generation ist doch durch den heiligen Mund des von Gott geweihten und berufenen Propheten geschehen. Und das haben wir zu hören, aufzunehmen und zu glauben. Noch steht's im Alten Testament, aber das ist ja auch Gottes Wort in 2. Chronik 20:20. Vertrauet auf Gott, den Herrn, und glaubt den Propheten, so werdet ihr sicher sein und siegen. Es ist der Plan Gottes, dass all diese Dinge nach seinem Willen geschehen. Wer gibt wem ein Recht zu sagen, der Herr sei dann und dann schon gekommen? In meiner Bibel steht in Verbindung mit der Wiederkunft des Herrn, zwei werden auf einem Bette sein, zwei werden auf einer Mühle mahlen, zwei werden auf dem Felde sein. Könnt ihr begreifen, dass Menschen von Ruf, Rang und Namen so irregeführt sein können, dass sie vergessen, was überhaupt zur Wiederkunft des Herrn gehört. Sie machen die Wiederkunft des Herrn, ohne dass all die Dinge Erfüllung gefunden haben, von denen die Heilige Schrift klar Zeugnis ablegt. O möge Gott mir und dir, uns allen und denen, die vor ihm bestehen möchten, doch wenigstens den klaren Verstand erhalten. Denn man muss in manchen Fällen auch daran berechtigt zweifeln. Denn ein Mensch, der das Wort Gottes liest, der muss doch zugeben, dass die Dinge, die in Verbindung mit der Wiederkunft des Herrn geschrieben stehen, ihre Erfüllung finden müssen. Im Übrigen gibt es keine Bibelstelle, die uns sagen würde, dass Jesus auf diese Erde herabkommt. Die Heilige Schrift bezeugt, dass wir ihm entgegengerückt werden in den Wolken. Unsere Begegnung mit Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, dem Bräutigam unserer Seele, geschieht doch nicht hier in Zürich oder in Krefeld oder sonst wo, sondern in der Luft, und dann gehen wir mit ihm zur Herrlichkeit ein. Erst nach dem Dienst der beiden Zeugen wird er mit allen Heiligen zurückkommen. Und dann nicht nach Amerika, sondern nach Jerusalem, und wird seine Füße auf den Ölberg setzen, und dann wird der Ölberg sich spalten. Wenn irgendjemand zu euch kommt, und ihr wisst ja, ich habe schon vor Jahren 22 Leute in Jerusalem getroffen, die alle bezeugt haben, dass sie die beiden Zeugen sind. 22. Was ist es, wenn euch jemand sagen würde, der Herr ist auf den Ölberg herabgekommen. Schau dir die Sache mal an. Dann brauchst du mal zu gucken, brauchst auch nicht zu gucken. Beides gleich. Aber wenn er sich nicht gespaltet hätte, dann könnte man doch alles sofort vergessen. Stimmt's oder nicht? Es muss übereinstimmen. Und darum geht es mir heute, teure Brüder und Schwestern. Ich bin enttäuscht, dass so viele, naja, viele, ein relativer Begriff, aber wenn man an die Seelen denkt, dann ist eine Seele ja mehr wert als die ganze Welt. Mir liegen alle am Herzen, alle, die jahrelang das Wort Gottes gehört haben. Und ich bitte euch, nicht um meinetwillen, sondern um eurer Seelenseligkeit willen, um des Herrn willen, um seines Wortes willen. Glaubt nichts, es sei denn, ihr findet es in der Heiligen Schrift. Und nehmt das, was Bruder Branham gesagt hat, und fügt es in die Heilige Schrift. Denn es passt sehr schön hinein. Es hat nie einen Mann gegeben unter allen Evangelisten und Reformatoren, dessen Verkündigung, dessen Dienst, ja alles in allem so hundertprozentig in die Heilige Schrift hineingepasst hätte, von 1. Mose bis Offenbarung 22, wie der Dienst Bruder Branhams, den wir von Herzen lieben, für den wir Gott dankbar sind, dass er in diesen Tagen vom Herrn so mächtig gebraucht worden ist. Aber der Kampf und der Krampf, beides ist noch auf Erden. Man sieht die Dinge und weiß trotzdem, dass der Herr irgendwann, und ich kann warten, darauf könnt ihr euch verlassen. Ich kann warten. Wenn Gott warten kann, bis seine Stunde schlägt, soll ich mich dann beeilen? Wir werden so weitermachen wie bis jetzt. Die Predigten übersetzen, vor dem Angesicht Gottes verharren, bis die Stunde Gottes schlägt. Und dann sind es nicht mehr Worte, sondern göttliche Taten, die wir sehen werden. Was sehr auffallend ist, dürfte sein, dass alle, die irgend Lehren aufnehmen, die nicht biblisch sind, ihr ganzes Benehmen verändert sich. Ihr Gesichtsausdruck, und das ist die reine Wahrheit, das habe ich in einigen Fällen gesehen, hat sich verfinstert. Jede Lehre kommt ja von irgendwoher. Wenn sie nicht von Gott kommt, ja, woher kommt sie dann? Es gibt nur zwei Quellen der Offenbarung. Wenn sie nicht von Gott kommt, woher kommt sie dann? Aus der Finsternis vom Feinde. Und wenn man Menschen ansieht und sie sind dunkel in ihrem Blick, von einem Augenblick auf den anderen habe ich das mit meinen irdischen Augen wahrnehmen können. Der ganze Gesichtsausdruck wird anders. Es ist ein finsterer Blick. Alle, die vor Gott sind, die von Gott gelehrt werden, mögen durch Prüfungen gehen, dass sie nicht mehr aus noch ein wissen. Aber wenn man ihnen in die Augen schaut, dann haben sie einen klaren Blick. Dann geht der Blick nicht rechts vorbei und nicht links vorbei, sondern einen schönen, klaren Blick. Nun mögt ihr sagen, Bruder Frank, du kommst aus Palermo, wo die Sonne über 30 Grad bereitet hat. Aber nicht nur dann, nicht nur bei Sonnenschein, sondern mitten in der Nacht haben wir die Klarheit unseres Gottes. Und wisst ihr, was Paulus an die Korinther schreibt? Dass Mose sich eine Decke über sein Angesicht getan hat. Und er sagt, wir als Diener des neuen Bundes tun es nicht, sondern spiegeln die Herrlichkeit Gottes wider. Unser Gott hat geredet. Und sein Wort ist für alle klar, die die Klarheit in ihrem Herzen haben. Alles kommt doch auf das Herz an. Hier in Johannes 15 habe ich einen Vers gelesen, der mir sehr viel zu sagen hatte. Johannes 15, Vers 15. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Und jetzt höret. Weil ich euch alles kund getan habe. Habt ihr alle mitgelesen? Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern meine Freunde, weil ich euch alles kund getan habe. Nicht nur etwas, nicht nur die Hälfte, sondern alles. Wenn es je eine Zeit gab, in der diese Bibelstelle ihre Berechtigung, ihre Erfüllung gefunden hat, dann sind es die Tage, in denen wir leben. Ich weiß nicht, ob Martin Luther, ob all die anderen schon Hebräer Kapitel 13, Vers 8 so betont haben können, wie es in dieser Generation geschah. Das weiß ich nicht, vermutlich nicht. Und viele andere Bibelstellen sind ihnen ein Rätsel gewesen. Heute, wenn der Herr in unserer Mitte sichtbar und hörbar sein könnte, würde er sagen, diese Schrift ist in dieser Generation vor euren Augen, vor euren Ohren erfüllt worden. Alles habe ich euch geoffenbart und habe euch in den Ratschluss Gottes hineingeführt, wie zu keiner Zeit, die je dagewesen ist. Ist das nicht etwas Wunderbares? Tröstet euch das nicht? Sagt es euch nicht, Gott hat uns lieb? Wir sind nicht mehr Knechte und Fremdlinge, sondern Freunde Gottes, seine Hausgenossen. Und ich möchte mit Paulus sagen, ich eifre mit göttlichem Eifer um die Gemeinde Jesu Christi. Wenn es mir gleichgültig wäre, dann brauchtet ihr nicht noch einmal zu kommen, um meine Predigt zu hören. Es kann mir nicht gleichgültig sein. Es geht um die Vollendung der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wir werden diesen Tag erleben. Wir werden sehen, was Gott verheißen hat, dass es sich erfüllt. Auch dieser Vers aus Johannes 13, Vers 20, hier steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als ich vor einigen Tagen dieses Wort für mich allein las, begann in meinem Herzen die Dankbarkeit. Und ich sagte, Herr, als du mich damals gerufen hast, sprachst du, ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Hier sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer dann, wenn ich jemand sende, das ist die Bedingung, wenn ich jemand sende, ihn aufnimmt, der nimmt mich auf. Unser Herr sprach, wer euch höret, der höret mich. Ich bin dessen gewiss, nicht in mir selber als Mensch, sondern aufgrund der Autorität des Wortes Gottes, dass wir im Willen Gottes sind, dass wir das Wort des Herrn in Reinheit, in Klarheit und Wahrheit gehört haben und dass wir in Geduld abwarten werden, bis es Gott gefällt, die letzten Dinge, die noch ausstehen, zu tun. Eines ist notwendig, dass wir innerlich umgestaltet, erneuert, ja zubereitet werden, damit uns der Tag der göttlichen Gnadenheimsuchung nicht überrasche und unvorbereitet vorfinde, sondern dass wir innerlich darauf warten, aber in einem zubereiteten Zustande darauf warten. Hier im Markus-Evangelium, im 7. Kapitel, hat der Herr einige Dinge beschrieben und sie betont und weist uns darauf hin, was noch anders werden muss. Und ich hoffe, dass wir es begreifen. Unser Leben wird nicht umgestaltet, weil wir viel hören, sondern weil wir Gottes Wort als den Samen Gottes in uns aufnehmen. Und das Wort wird das hervorbringen, was es verheißen und zugesagt hat. Wer im 1. Mose, vielleicht soll ich euch diese beiden Verse doch noch schnell vorhersagen, liest, und zwar 1. Mose, Kapitel 1, Vers 11. Im letzten Teil steht von den Pflanzen, die Samen in sich tragen, steht, die je nach ihrer Art Früchte mit Samen darin auf der Erde tragen. Dann in Vers 29 steht ungefähr das Gleiche. Dann fuhr Gott fort. Hiermit übergebe ich euch alle samentragenden Pflanzen. Alle samentragenden Pflanzen. Ihr kennt ja die Predigt, dass alles nach seiner Art hervorbringt. Jetzt geht es um die göttliche Art. Christus ist der Same Gottes, der schon in 1. Mose 3, 15 verheißen worden ist. Dann in Jesaja 53 steht ja das gewaltigste Wort, das wir uns zu diesem Thema überhaupt wünschen können. Jesaja 53, lasst es mich hier lesen. Es ist ja das Kapitel, das von Gethsemane, von Golgatha, vom Leiden und Sterben unseres Herrn spricht. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn hatte es gefallen, ihn mit Krankheit zu zerschlagen. Wenn er sein Leben als Sühne einsetzen wird, soll er Samen sehen und lange Tage leben und der Wille des Herrn durch ihn geschehen oder gedeihen. Christus, der Same Gottes, so wie wir irdisch in dem ersten Adam waren, so sind wir geistlich in dem zweiten Adam in Christus gewesen. So gewiss das Wort der göttlichen Verheißung der Maria angekündigt und gebracht wurde, damit es Fleisch werden konnte, so gewiss wird das Wort der göttlichen Verheißung jetzt in den Leib der Gemeinde hineingelegt, damit die Braut herausgeboren werden kann. Wort aus seinem Wort, Geist aus seinem Geist, Leben aus Gott. Oft genug haben wir es gesagt, Christus, unser Erlöser, ist der Sohn Gottes. Wir als Erlöste sind Söhne und Töchter Gottes. Hier geht's um die Umgestaltung unseres Herzens. Markus 7 von Vers 14. Nachdem er dann die Volksmenge wieder herbeigerufen hatte, sagte er zu ihnen: Hört mir alle zu und sucht es zu verstehen. Als ich das heute las, gefiel es mir so gut. Er rief die Menschen zu sich. Sie versammelten sich um ihn. Und er sagte hier: Hört mir alle zu. Und sucht zu verstehen, was ich euch sage. Das Gleiche geschieht in dieser Zeit. Wir haben uns nicht um einen Menschen versammelt, sondern zu den Füßen des Herrn. Jetzt aber müssen wir gut zuhören. Stellt euch vor, wie lieblich der Herr gesprochen hat. Er hat alle zu sich gerufen, als ob er sagen wollte: Jetzt hört mir mal schön zu und versucht zu begreifen und zu verstehen, was ich euch sage. Nicht immer mit Donnerstimme. Er hat sie um sich versammelt und spricht. Und heute genauso. Hört mir alle zu und sucht es zu verstehen. Ihr könnt ja den weiteren Text selber lesen, wie der Herr davon spricht, dass das, was äußerlich in den Menschen hineingeht, ihn nicht verunreinigt. Aber das, was aus dem Herzen hervorkommt, das verunreinigt den Menschen. Und wenn wir die Dinge beherzigen, die hier gesagt werden, und übrigens betont unser Heiland und sagt hier gleich: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er dann vom Volk weggegangen und ins Haus gekommen war, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Da sagte er zu ihnen: So seid auch ihr immer noch ohne Verständnis? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen her in den Menschen hineingeht, ihn nicht zu verunreinigen vermag, weil es ja ihm nicht ins Herz hineingeht, sondern in den Leib und auf dem natürlichen Wege, der alle Speisen reinigt, wieder ausgeschieden wird? Ich habe das mal nachgesehen, wie das so im Grundtext heißt. Genauso wie wir das im Volksmund heute sagen würden. Ist aber hier sehr schön wiedergegeben. Weiter steht: Dann fuhr er fort. Was dagegen aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen her, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Diebstahl, Mordtaten, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Scheelsucht, Lästerung, Hochmut, Unverstand. Alles Böse dieser Art kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Gott spricht durch den Propheten im Alten Testament: Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Wie viele von euch haben schon einmal in das kleine Büchlein der Herzensspiegel hineingeschaut? Ich kann mich gut daran erinnern, ich war gerade kurzgläubig und dann kam dieses Büchlein in meine Hand, der Herzensspiegel, sehr trefflich dargestellt, wie der Zustand eines ungläubigen Menschen ist und dann anschließend der Zustand eines gläubigen Menschen. Was sind wir? Was bist du? Was bin ich? Mir ist groß geworden und aufgefallen, dass wir alle in gewisser Hinsicht ja aus einer gemischten Gesellschaft herauskommen. Ich spreche jetzt in religiöser Hinsicht. Wir sind eine Mischung, aber Gott hat uns in Gnaden angesehen und jetzt den reinen göttlichen Samen zur Verfügung gestellt, damit dieser Same in unsere Herzen hineingenommen werden kann und somit durch den Geist Gottes neues Leben in uns entstehen kann. Ich persönlich wünsche mir ein neues göttliches Leben. Ein Leben, wie es alle diejenigen hatten, in denen Christus alles neu machen konnte, von denen gesagt worden ist, ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Menschen, die von Gott herausgeliebt, begnadigt, die Vergebung ihrer Schuld und Sünde bekommen haben, Menschen, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat, für die er als Bürger eingetreten ist, haben das Vorrecht, sein unverfälschtes Wort aufzunehmen, und das Wort hat den Lebenskeim in sich. Dann bist du es nicht mehr. Dann bin ich es nicht mehr. Nicht mehr deine und meine Anstrengung. Wie war es denn mit Christus? Das Wort wurde angekündigt. Der Geist Gottes kam herab und schon wurde etwas geboren, nämlich Christus dem Leibe nach. Dasselbe geschieht mit uns. Und ich habe es darzulegen versucht, weiß nicht, ob es mir genügend gelungen ist. Nicht der geistliche Regen, nicht die geistliche Sonne, sondern der Same ist von größter Bedeutung. Der göttliche Same muss da sein, ehe der Spätregen fällt. Und Gott hat ja dafür gesorgt. Der Same steht da. Oh, wie schön, oder ist da, wie schön hat Bruder Brenhem gesagt, die Aussaat wird vom Frühregen begleitet. Doch vor der Ernte kommt der Spätregen herab. Und manchmal fällt es mir ein wenig schwer, die Worte zu übersetzen, die er so gebraucht. Urplötzlich sagt er Unsinn. Und dann muss ich natürlich nach einem Wort suchen, um es ein bisschen schön zu bringen. Er sagte dort, ihr, die ihr behauptet, der Spätregen sei schon gefallen. Dann kommt das kleine Wort. Das ist Unsinn. Menschen haben viel behauptet und manches gesagt. Gott aber sandte seinen Knecht und Propheten, um uns die göttliche Belehrung in Ausgewogenheit zu bringen, nicht nach rechts und nicht nach links. Ich hoffe, dass ich auch zur Erntezeit noch das Gleichgewicht habe. Ich denke jetzt gerade daran, wenn man die Ernte einbringt, früher noch mit dem Wagen, mit dem Leiterwagen, wie vorsichtig musste man dort die Garben schichten, damit das ja nicht auf die eine oder andere Seite hinübergeht. Wehe mir und allen anderen, die nicht aufgepasst haben. Unsere Wege waren damals nicht so geebnet, wie sie heute hier sind. Das ging so und das ging so. Und wehe, wenn der Wagen nicht ganz gleich war. Beim ersten Mal fing es dann an zu wackeln, beim zweiten Mal rutschte es und beim dritten lag alles unten. Und dann war was los. Ich habe das alles mitgemacht. Mir ist das nicht neu. Möge Gott Gnade schenken, dass alles im Gleichgewicht geschieht, vor der Ernte, während der Ernte, dass alles unter der Leitung des Heiligen Geistes so genau gemacht wird, nach der göttlichen Anordnung, dass nichts umkippt, sondern alles schön erhalten und in die Scheuer Gottes hineingebracht werden kann. Und wenn ich dann noch daran denke, dass der Herr mir vor vielen Jahren diesen ganz neuen Mähdrescher gezeigt hat. Manche sagen, die Ernte ist schon drin. Ich kann das nicht so sagen. Im Gegenteil, ich warte darauf, dass Gott ein Signal gibt und dass er dann mit uns ist, als der Herr der Ernte der Befehl erteilt und er dann auch so von oben die Schnitter noch zur Hilfe sendet. Denn Engel sind dienstbare Geister, ausgesandt um deretwillen, die die Seligkeit ererben sollen. Als ich in den vergangenen Tagen die Versuchungsgeschichte unseres Herrn las, am Ende steht, da ließ der Teufel von ihm ab und Engel traten hinzu und leisteten ihm Dienste oder und dienten ihm. Oh, da habe ich schon wieder dem Herrn gesagt, Herr, tu doch bei mir etwas Ähnliches. Lass den Tag kommen, wo der Satan ablassen muss und sende dann deine Engel, dass sie mich auch mal bedienen. Manchmal kann ich ja auch so mit dem Herrn sprechen. Ihr auch. Ihr auch. Wir alle können mit unserem Gott reden. Denn es ist ein persönlicher Gott geworden. In Christus ist er doch nicht mehr der unbekannte Gott, von dem Paulus in Athen gelesen hat, auf dem Areshügel, auf dem Altar, die Inschrift einem unbekannten Gott. Er sagte, das Wesen, das ihr verehrt, aber nicht kennt, das verkündige ich euch. Und dann ging es schon zur Sache. Wie wunderbar, wie herrlich. Werdet doch froh. Jesus ist Sieger. Ihm ist noch nichts aus den Händen geglitten. Du nicht und ich nicht. Wir sind in seine Hände gekennzeichnet. Und darin bleiben wir, bis er uns hinaufnehmen wird in seine Herrlichkeit. Möge der allmächtige Gott seine schützenden Hände über uns allen halten, dass doch keiner mehr Dingen Gehör schenkt, die uns belasten, verwirren, irreführen und alles Mögliche. Der Herr möge doch in Wahrhaftigkeit sein Antlitz über uns leuchten lassen, dass wir unseren Weg mit ihm gehen können. Ja, das eine fällt mir noch ein. Dieser Bruder, sagte der Herr, sei 63 gekommen, und die Predigt, die wohl im Dezember herauskommen wird, die haben wir gerade übersetzt aus dem Jahrgang 65. Und ich hoffe, dass wir es vielleicht hervorheben können. Da sagt Bruder Brennan, wir warten auf das Kommen des Herrn. Oh, wie wunderbar zu wissen, dass in der gesamten Botschaft auch nicht ein Fehler ist. Alles ist vollkommenes Wort Gottes, geoffenbart durch den Heiligen Geist. Höret, Jesus sagte damals und heute, ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles kundgetan habe. Könnt ihr euch darüber freuen? Für mich ist das etwas Kostbares. Nicht nur ein wenig, sondern alles. Den ganzen Ratschluss unseres Gottes haben wir zu hören bekommen. Lasst uns glauben und dem Herrn vertrauen, ihm danken, dass er es herrlich hinausführen wird mit uns allen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Wir wollen die Häupter geneigt halten, im stillen Gebet vor Gott verharren. Vielleicht ist doch noch jemand hier, der sein Leben noch nicht bewusst in die Hände Gottes gelegt hat. Teures Herz, heute kann es geschehen. Dieser Tag kann der bedeutendste in deinem Leben werden, wenn du den Herrn Jesus von ganzem Herzen, nicht nur mit Überlegung und mit Berechnung, sondern von Herzen umarmst im Geiste und sagst, treuer Herr, du bist mein Erlöser, mein Heiland. Du hast für mich gelitten, hast die Schmach auf dich genommen, du hast dein Blut vergossen, du hast mich erlöst. Ich möchte zu dir kommen, nimm mich an. Während wir so im Gebet verharren, möchte ich darum bitten, wenn jemand hier ist, der Gebet wünscht, dann hebt doch jetzt eure Hand empor. Dankeschön, 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 danke, 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 danke. Der Herr segne euch alle. Ich meine, ein zweites Mal muss nicht noch aufgerufen werden. Ihr habt den Ruf Gottes vernommen und seid gekommen, seid gehorsam. Lasst uns direkt beten. Himmlischer Vater, du hast die Hände und die Herzen gesehen. O Gott im Himmel, wer sind wir, Staub und Asche. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und der Menschensohn, dass du ihn beachtest oder dich seiner erbarmst? Treuer Herr, so wie wir sind, kommen wir vor deinen Gnadenthron. Ja, wir danken dir, dass noch Gnadenzeit ist, dass Menschen noch gerettet werden. Ach, Herr, geliebter Heiland, rette alle, die jetzt ihr Leben dir weihen. Rette ihre Seele, vergib ihre Sünden, befreie sie in ihrem Geiste, kröne sie mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Ach, Heiland, ich möchte alle, die das Wort gehört haben, an jenem Tage wiedersehen in deiner Herrlichkeit. O Gott, lass dein Wort nicht leer zurückkommen. Möge es ausrichten, wozu du es sandest. Ich danke dir dafür und insbesondere für die herrliche Botschaft deines Wortes, für die Sendung deines Knechtes und Propheten, der so viel Trübsal auf sich nehmen musste, so viel Schmach und Verachtung zu erdulden hatte, aber er trug eine kostbare Botschaft, die Botschaft Gottes für das Volk Gottes. Herr, nimm uns hin. O Gott, möge der Geist der Wahrheit uns so durchdringen und in Beschlag nehmen, dass alle anderen Geister sich vor uns fürchten würden, weil sie deinen Geist und deine heilige Salbung, die auf uns ruht, sehen und respektieren müssen, weil dein Wort in uns ist. Und so wie die Salbung uns lehrt, so ist es recht vor Gott. Habe Dank, Preis, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen.